Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und obwohl wir schon den neuen Velo Snack hier irgendwie auf Halde liegen haben, den muss ich noch schneiden und fertig machen und dann veröffentlichen, sind wir schon wieder mit dem Velo Race hier unterwegs, denn es ist Konjunkturzeit, es ist Vuelta-Zeit und es ist guten Abend Thomas-Zeit. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, so, uns geht's ganz okay. Das Wetter drückt aufs Gemüt und Handwerker bringen mich um den Verstand, aber was soll's? Es ist Vuelta und was muss, das muss. So sehe ich das.
So ist es richtig.
Ja. Also, wir springen zurück zum vergangenen Samstag, an dem ich mir am Abend dann noch das Zeitfahren zumindest so in Teilen angeschaut habe. Denn das war der Auftakt zur Vuelta. Am vergangenen Samstag Zeitfahren von Burgos nach Burgos. Ich glaube, Prolog war das, wie war das nochmal? Prolog geht es, wenn es 4, 5 bis 5 Kilometer oder so, ne?
Das war schon als Etappe ausgezeichnet, ja. Also ja. Ich glaube, bis 6 Kilometer, also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, bis 6 Kilometer ist es noch ein Prolog.
Genau. Und so war es dann die erste Etappe und das war dann mal im Ergebnis, ne, ob es jetzt ein Prolog ist von 6 Kilometer oder ein Einzelzeitfahren von 7 Kilometer. So groß ist der Unterschied da auch nicht. Die besten, oder brauchte einer mehr als 8 Minuten? Ja, doch. Jasper Philipsen, aber Alexander Krieger. Aber die wollen wir jetzt mal nicht werten. Im Prinzip, einmal aufs Rad setzen, 10 Minuten Fahrrad fahren, fertig. So stellte sich das dar. Für diejenigen, die dort vorne mitfahren wollten, stellte sich ein bisschen anders dar. Nämlich, die mussten dann auch noch ordentlich Rad fahren und nämlich schnell Rad fahren. Denn im Ende des Tages war es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sehr, 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 sehr knapp unter 50 km/h, die Primož Roglič, jetzt komme ich hoch, Primož Roglič als Tagessieger ja, benötigt hat. Also 50 km/h hingelegt hat, so meinte ich das. Der Hubschrauber hat mich verwirrt.
Ja, nicht ganz 50er Schnitt. Ja. Also war sehr eng und lange Zeit, ich glaube, das waren fast 150 Fahrer oder so, die der da überstehen musste auf dem heißen Stuhl, Alex Aranburu von Astana. Also der hatte da ganz, ganz lange die Führungsposition inne. Den hatte ich jetzt gar nicht so auf den Schirm für das Zeitfahren, aber klar, ist so ein Typ Sprinter, der auch sehr gut die Berge hochkommt. Und für den ist so ein kurzes Zeitfahren natürlich ideal. Da war ja auch noch so ein kleiner Berg drin. Es war nur 2,1 Kilometer mit 3,4%, aber oben raus ging der doch ganz schön noch hoch und man hat auch gesehen, da waren viele Fahrer, die sind mit einem Straßenrad gestartet und haben versucht, da das Bergtrikot zu holen, indem sie da den Berg möglichst schnell hochfahren und haben danach dann viel, viel Rückstand kassiert. Mhm.
Ja, also das, was wir schon gesagt haben, ne, dass jemand den Zabel oder für die Älteren unter uns den Wüst macht. Ich gucke gerade mal, aber von Aramburu finde ich jetzt auch nicht irgendwie so ein kurzes Zeitfahren so aus der Vergangenheit, wo man mal hätte so ein bisschen das, ja doch, im letzten Jahr auch bei der Vuelta, bei einem 13 Kilometer Zeitfahren ist er 139. geworden. Das scheint dann wohl doch ein bisschen seine Wohlfühlstrecke zu übersteigen, aber ansonsten sehe ich hier so vom ersten Durchscannen nichts. Ah, doch, beim hier Coppa Ebartali 13 Kilometer ist er 16. geworden. Also je kürzer, umso besser für ihn anscheinend. Aber ja, du sagst schon. Ich habe mich ein bisschen gewundert, sind die anderen, das habe ich im Zusammenschnitt oder in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, oder in dem wilden Rumspulen, was ich gesehen habe, sind die anderen Profis, die anderen Favoriten auch so früh schon gestartet?
Ganz unterschiedlich. Also okay. Beispielsweise Adam Yates ist recht früh losgefahren und dagegen Egan Bernal zum Beispiel, der ist ja direkt vor Primož Roglič losgefahren. Vielleicht taktisch hätte ich das als Teamchef nicht so gemacht, weil ich glaube, da war der Startabstand nur eine Minute zwischen den Fahrern und wenn es halt ganz doof läuft, wird er da halt schon eingeholt und ja, das gibt dir natürlich schon mal ordentliche am Tag von einem größten Konkurrenten, wenn es dumm läuft, eingeholt wird.
Ich habe gerade ein Déjà-vu. Hat das nicht schon mal das Gemüt eines Fahrers zerstört? Vor langer, langer Zeit?
Ja, kann ich mich dran erinnern.
Oh Mann. Ja, und es fehlte ja Bernal, sage ich mal, ne, wie viel, also eine halbe Minute, jetzt, ja, okay, eine halbe, ne, auf dem, es war ja am Ende, glaube ich, auch wenn ich das richtig erinnere, relativ verwinkelt, er war nicht in Sichtweite, behaupte ich jetzt einfach mal.
Aber ja, trotzdem viel Zeit, ne? Also die musst du auch erstmal wieder gut fahren, auf total, 8 Kilometern, ne? Eine halbe oder 7 Kilometer eine halbe Minute zu verlieren, das ist schon ein Brett.
Ja, aber ich meinte damit, die Gefahr eingeholt zu werden, war jetzt dann doch nicht so akut.
Nein, klar, aber er hätte ja nur mal irgendwie einen Defekt haben müssen oder sowas.
Ja, ja, dann hätte der Roglic lachend, winkenderweise so vorbei. Boah, stell dir mal vor, das wäre richtig assi gewesen, ne? So hihi, so winken. Ja, wünscht man keinem. Naja, dem einen oder anderen vielleicht doch, aber zumindest keinen von diesen beiden Beteiligten. Ja, eigentlich war es jetzt zumindest, was ich gesehen habe, im besten Sinne unspektakuläres Zeitfahren. Ne? Also ist jetzt keiner schlimm gestürzt. Es ist jetzt niemand irgendwo von Pfosten gefahren oder sonst etwas. Alles, also eigentlich alles so passiert, wie man es sich wünscht. Alle sind gut durchgekommen und wir haben ein Klassement danach. Und das beinhaltet, dass Primož Roglič Erster ist. Also Team Jumbo-Visma ins rote Trikot geschlüpft ist. Aramburu, Traknik, Tom Scully und weiter und so fort. Michael Matthews auch auf Platz 9. So war das erste Klassement. Ne? Sepp Kuss hat sich das Bergtrikot da geholt von Team Jumbo, wissen wir auch noch. Mhm. Vor Sepp van Marke und Rui Oliveira. Ja, und Team Jumbo wissen wir dann auch in der Mannschaftswertung. Aber eigentlich, ne, war das jetzt, ich will nicht sagen ein Aufgalopp, aber an dem Tag war jetzt noch nicht, also brauchte man sich auch keine Sorgen machen.
Auffällig fand ich halt nur, dass sich da die Fahrer generell von Movistar sehr gut geschlagen haben im Verhältnis zu den anderen Favoriten. Nimmt man jetzt mal Primož Roglič außen vor, also Enric Mas verliert da nur 18 Sekunden, Miguel Angel Lopez 21.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht, ne, zu Hause auf den Wing getragen worden, ne, auf der Welle der Begeisterung. Vielleicht sind die auch einfach schon mehrfach von da gefahren, einfach um sich die Strecke besser anzugucken. Würde eigentlich gegen das Team Movistar sprechen, sowas zu machen, aber vielleicht ist der Druck da beim Team Movistar dann doch nochmal ein bisschen größer als bei anderen Teams. Etappe Nummer 1 folgte direkt Etappe Nummer 2, die wir im Vorfeld ausgerufen haben als klassische Sprint-Etappe. Nun ja, und das war es auch, muss man so sagen. Also da hat sich nicht viel ereignet. Ich glaube, es gab mehrere Stürze zwischendurch, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja.
Und unter anderem, da habe ich fälschlicherweise Primož Roglič direkt schon wieder sozusagen zur Sau gemacht. Ich so und in unserem internen Chat geschrieben, ja klar, jetzt liegt er schon, kaum hat er das rote Trikot, liegt er schon wieder da. Aber da hast du mich aufgeklärt, ja, der war den Sturz involviert, aber nicht beteiligt, sondern kam so drumherum oder wurde aufgehalten.
Ja, also es gab einen großen Sturz halt, da war, ich glaube, 4 Kilometer vorm Ziel, da war die Bora-Mannschaft recht heftig dann doch betroffen und Primož Roglič, der hatte da ganz schön Glück, dass er da gerade so noch dran vorbeigekommen ist und unversehrt weiterfahren konnte.
Hätte man ja auch sagen können, ne? Okay, jetzt die Diskussion, also ich habe es zumindest nicht mitgekriegt, die Diskussion zumindest über diese 3, 4 oder 5 Kilometer oder wie man die Regel auch immer hinsetzen soll, ist aber nicht wieder aufgekommen.
Nö, gar nicht. Wäre mit Sicherheit was anderes gewesen, wenn es da jetzt wirklich einen der Favoriten getroffen hat. Gut, man muss ja natürlich sagen, wenn
er aufgehalten wird.
Ja, also einer, der aufgehalten wurde, war halt Adam Yates. Mhm. Und der verliert hat halt an dem Tag 31 Sekunden.
Aber ich sag mal so, also ne, das hätte jetzt auch über eine Windkante passieren können und sonstiges. Also ich finde gut, dass die Diskussion nicht wieder aufgekommen ist, weil ich finde, das ist so eine, ich glaube, da wird es auch nie eine richtige Lösung für geben. Ist jetzt 5 Kilometer richtig, 3 Kilometer, 1 Kilometer und. Ich finde, diese 3 Kilometer, mit denen kann man eigentlich ganz, ganz, ganz gut arbeiten. Oder das ist so in Ordnung.
Ja, und es war eigentlich auch unnötig, der Sturz. Also große, breite Straße und ja, was will man den Fahrern da noch mehr anbieten? Ja. Also da sind sie dann irgendwo auch selbst schuld.
Ja. Ja, genau. Also man kann jetzt nicht noch jedem dreimal Bescheid geben. Achtung jetzt, ne, auf aufmerksam sein. Also so, dann bräuchte man doch endlich diesen Funk, diesen offiziellen Funk. Ne? Achtung, Achtung, jetzt aufmerksam. Für heute, den ganzen Tag. Also ja, kannst nicht machen. Dann gab es die Sprintankunft, wie von uns prognostiziert oder wie zu erwarten gewesen wäre. Und da hat sich schon, also eine breite Straße, kein Problem. Und war das jetzt schon ein Sprint Royal? Also die Besten waren eigentlich mit dabei vorne.
Die Besten waren vorne und es war ja eine ganz enge Entscheidung. Also man sieht ja schon am Ergebnis, dass da jetzt nicht so geballt ein Dutzend Top-Sprinter irgendwo am Start ist, sondern da sind ja 3-4 Leute, die ja da auf richtig Weltklasse-Niveau normal in den Flachsprints auch sind. Also von wem ich deutlich mehr erwartet hätte, wäre Arnaud Demar. Demar,
ja.
Aber ja, da hat sich der Sprintzug, der ist komplett entgleist von Groupama sozusagen an dem Tag. Die haben da gar nicht mehr zueinander gefunden auf dem letzten Kilometer, also konnte er nicht eingreifen. Ja, und am Ende war es dann ein richtig packender Zweikampf zwischen Fabio Jakobsen und Jasper Philipsen, war eine enge Nummer.
Mhm. Aber also an dem Tag dachte ich schon, schön, dass Jakobsen, also ne, muss man einfach mal sagen, für die, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Jakobsen war der Fahrer, der bei der Türkei-Rundfahrt
Polen-Rundfahrt
im letzten Jahr. Bei der Polen-Rundfahrt so schlimm gestürzt war und wo man überhaupt froh war, dass er das einigermaßen normal aus der Nummer, also dass er aus der Nummer rausgekommen ist und dass er aus der Nummer rausgekommen ist und sich wieder auf ein Rad setzt, um als Sprinter in solche Aktionen, in solche Sprints mit reinzuhalten, finde ich schon alleine eine unfassbare Leistung. Ob das vernünftig ist, mag auf dem anderen Blatt stehen. Aber dann jetzt bei einer Grand Tour schon wieder als Zweiter reinzufahren, das hat mich irgendwie so ein bisschen für ihn persönlich gefreut, so nach dem Motto, okay, es scheint so zu sein, dass er da wieder dahin kommt, wo er hin möchte. Ob das jetzt, ne, sag ich nach wie vor, ob das vernünftig ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber es scheint sein Ding zu sein und gut, dass er immerhin so einen Michael Matthews zum Beispiel an dem Tag dann da auch geschlagen hat, der auf den 3. Platz reingekommen ist.
Ja, erstaunlich, also er scheint das da irgendwie ausblenden zu können, weil, ja, also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, dann, wenn man so einen Unfall mal gehabt hat, dass man da auch, also da muss, das ist ja jetzt auch nicht wie ein Kirmesrennen, also wo dir alle Vorfahrt gewähren, sondern da musst du dich ja richtig behaupten, deine Positionskämpfen und da geht's ja auch ordentlich zur Sache. Von daher, ich hätte mir das wahrscheinlich nicht so zugetraut.
Nee, definitiv nicht. Und das, also wie du es genauso richtig sagst, ne, das Ausblenden, ich weiß nicht, ob das ein Ausblenden, ein Verdrängen ist, ob er vielleicht auch gar keine, müsste man jetzt mal sich nochmal gezielter mit der Materie oder mit Interviews beschäftigen, ne, ob er das vielleicht, also ich habe jetzt nie irgendwie gehört, dass er sich nicht dran erinnern kann, wie es dazu gekommen ist, ne, vielleicht kann er sich auch kaum daran erinnern, das mag ja auch sein, aber finde ich, also entweder der ist ein ganz kaltschnäuziger Typ, oder der ist sehr, sehr stumpf, was ihm da zum Vorteil wird. Ne? Also das meine ich gar nicht böse oder blöd, aber irgendwie, dass man das so weit wegkriegt, also das finde ich, also entweder das ist sehr, sehr herausragend oder sehr, sehr dumm, will ich nicht sagen, aber sehr.
Oder vielleicht hat er auch einen ganzen Gelenkbus voller Mentaltrainer engagiert.
Ja, aber dann frage ich mich das auch, ne? Wenn du 10 Mentaltrainer um dich rum haben musst, um das zu bringen, ist es dann das Richtige? Aber wer beurteilt dann, ob das das Richtige ist oder nicht? Ne? Das ist halt auch wieder die nächste Frage.
Wenn er erfolgreich ist, dann
aber zu welchem Preis?
Dabei Spaß hat, das ist halt das Wichtigste.
Genau, also ja, aber ne, wenn er Erfolg hat, zu welchem Preis immer, ne? Also so Verdrängungen funktionieren ja auch nicht dein Leben lang, ne? Und wenn er dann irgendwann mal, also ich finde das ein bisschen schwierig, um es vorsichtig auszudrücken, aber hey, wenn es am Ende des Tages ist er alt genug wahrscheinlich und solange er nicht in irgendetwas gedrängt wird, zu tun, was er gar nicht tun möchte, scheint mir das okay zu sein. Nur ich finde das, also wie gesagt, wenn er jeden Tag 3 Stunden mit einem Mentaltrainer darüber sprechen muss, damit er überhaupt fahren kann und dann vielleicht mal, ich finde es kompliziert. Also, aber wenn es ihm gut geht dabei, das ist ja das Wichtigste, ne? Dann ist ja auch alles in Ordnung, dann soll er das machen. Und dann freut es mich auch andererseits, dass er solche Erfolge wie dort diesen 2. Platz zum Beispiel, Augenzwinker, einfahren kann. Ja, hat mir gesagt schon, dass Jasper Philipsen gewonnen hat eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr.
Nee.
Ja, dann haben wir das hier mitgemacht. Jasper Philipsen, Alpecin Phoenix, hat an dem Tag diese Etappe dann auch dort dann abgeschossen.
Ja, war ja bei der Tour de France schon oft nah dran. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass man da auch zwischendurch mal den Sprintzug umgestellt hatte bei Alpecin Phoenix, obwohl da Temelier eine Etappe gewonnen hatte, was ich dann so gar nicht verstehen konnte. Und jetzt hat er das Vertrauen seiner Mannschaft in ihn zurückgezahlt.
Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Und auch ein Fahrrad, dem man das einfach so gönnen kann. Also, ne, Mike Matthews hatte ich gesagt, auf Platz 3 schon, Juan Sebastian Molano auf 4. Apropos, welches Team war das nochmal? Was, wo wir letztes Mal in der Sendung noch die Einmeldung über die neuen Trikots gehabt haben. Hier Merida.
Bahrain
Merida, ne?
Bahrain Victorious.
Ja, genau. Ja, fällt mir noch schwer. Was sagst du dazu, zu den Trikots? So richtig. Richtig gezündet haben sie bei mir nicht, um ehrlich zu sein.
Irgendwie habe ich mir gedacht, diese Trikots erinnern mich an irgendeine andere Mannschaft. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Mannschaft.
Ich habe Ineos gedacht. Also das war mein Gedanke.
Ja, schon so ein bisschen, oder?
Also ich habe ernsthaft direkt an Ineos gedacht. Ne? Und jetzt, wo du es, also hätte ich jetzt nicht besonders erwähnt, aber in dem Moment, wo du es jetzt sagst, das erinnerte mich an irgendwie an eine andere Mannschaft. Da tauchte das jetzt wieder so bei mir auf, dass ich dachte, ja, alles klar. Ich habe dann auch später, ich habe in dem Gedanken mir auch dann direkt überlegt, wie ich die voneinander unterscheide. Und das fiel mir dann leicht durch die unterschiedlichen, ne, die fahren ja mit so orangen Rädern, mit den orangen Merida-Rädern. Hat mich dann natürlich direkt Carapaz ein bisschen genatzt, als er nicht in den normalen schwarzen Pinarello-Luft an mir vorbeifuhr und ich dann komplett verwirrt war. Ich wollte mich dann, um diese beiden Teams voneinander zu unterscheiden, einfach an die Räder halten. Ja, wie gesagt, der Schuss ging nach hinten los im ersten Moment dann. Aber ja, also ich muss nochmal gucken. Also die hatten auch irgendein Merkmal, wo ich gedacht habe, ach ja, was ich nicht verstanden habe und dann mir was zusammengereimt habe und nicht mehr weiß, aber was, ob es stimmt. Sagt noch mal schnell, wo haben wir es denn? Ich bräuchte noch mal ein Bild davon. Wie kriege ich denn so ganz schnell ein Bild davon? Bahrain. Victor, was dann? Das passte nämlich auch gar nicht. Ich dachte im ersten Moment, glaube ich, Victorious, dass die an der Seite Bahrain Victorious, welcome to new era of cycling. So, wo haben die jetzt das neue Trikot abgebildet hier? Purchase now. Genau, ich dachte nämlich am Anfang, wenn ich das Trikot hier sehe, dass die auf der Seite so Regenbogenflagge hätte. Weißt du, das ist weiß, gelb, rot, blau, grün. Da dachte ich, auch die hätten jetzt im Zuge des allgemeinen Pro-Pride-Bewegung und so weiter und so fort. Aber dann dachte ich, das würde mit dem Team Bahrain, also mit deren Hauptsponsor, also Bahrain, ich weiß nicht, wie Bahrain so in Bezug auf Homosexualität steht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht da ein bisschen schwieriger wird als woanders. Und deswegen dachte ich mir, okay, das kann auch nicht sein. Und das hat mich so mit diesen Flaggen an der Seite, mit diesen bunten Farben. Und ansonsten sieht das halt auch so ein bisschen aus wie, kennst du noch früher aus den Anfang der 2000er, glaube ich, so 3D-Filme, die du mit so einer Kamera dann geguckt hast, weil das auch alles die Schatten und so da dabei sind. Also finde ich ganz komisch. Ja,
also total viele Farben und ich weiß nicht, zu viel irgendwie. Also man kann sich da nicht auf ein Detail des Trikots fokussieren.
Ja, zu opgeregt. Also sagt mir, dann können gerne für so etwas, für mich sind die auch ein bisschen zu opgeregt. Fand ich das andere besser, hat mir eher zugesagt. Aber mein Gott. Was soll's? Also, sie sind im Gespräch offensichtlich. Und damit haben sie ja schon dann das eine Ziel erreicht. Wenn sie auch an dem Tag zumindest bei dieser Etappe nicht so sehr mitgespielt haben, ne? Wenn ich immer gucke, ich habe es jetzt lange gebraucht, 55, 59, 2, ach, um Gottes Willen, nee. War auch ein Tag zum Abhaken. Sprintwertung geht an, warte mal, ich habe hier was durcheinander. Jan Tratnik hat der, ach so, an dem. Wie kann er denn die Sprintwertung dann haben? Ach so, ich habe jetzt immer noch Bahrain Merida ausgewählt. Okay, ja klar. Mhm. So macht das dann Sinn. Ja, Jasper Philipsen hat auch natürlich dann die Sprintwertung genommen. Sepp Kuss hat noch das Bergtrikot. Andrea Bagioli, spricht man das so aus wahrscheinlich?
Bagioli
von Deceuninck Quickstep im Jugendtrikot. Ja, Jumbo Visma immer noch im Mannschaftstrikot und Primož Roglič weiterhin im roten Trikot. Da hat sich nicht so viel verändert. Außer dass, hier muss einer aber massiv Jan Tratnik vom Team Bahrain hat 49 Plätze verloren. Kommen wir zur dritten Etappe und das sollte eine Etappe sein, wo wir zumindest vorher schon mal gesagt haben, der berühmte Spruch, hier kann man die Vuelta nicht gewinnen, aber verlieren, trifft zumindest in Teilen so zu. Weil, naja, an dem Tag ging es zumindest schon mal in die erste Bergankunft, die erste von vielen und als du mir die Nachricht schicktest, hier, guck mal ab Kilometer 5, 6, 7, nee, noch 6, 7, glaube ich, hast du gesagt, da war ja allen dann klar, es kommt nur noch auf die Bergankunft an. Und auf die kam es dann
auch. Ja, da musste man kein Prophet sein.
Nee, nicht wirklich.
Um das auch schon im Vorfeld der Etappe zu erahnen. Über 200 Kilometer lang die Etappe und ja, auch wie schon alle Anfangsetappen jetzt bei dieser Vuelta, extrem heiß. Also ich kann mich erinnern, bei dem Auftaktzeitfahren wurde gesagt, dass es da abends, also der letzte Fahrer Primoz Roglic ist ja, glaube ich, nach 20 Uhr noch losgefahren, waren es immer noch 32 Grad. Also das ist halt absolut krass gewesen. Und auch an dem Tag war es halt wieder sehr, sehr warm. Man hat da sehr schön immer bei den Fahrern, die so ein bisschen dunklere Trikots anhatten, auch die Salzränder an den Trikots immer ganz gut gesehen. Aber ja, das hat sich für viele oder für einige Fahrer gelohnt, da was zu investieren an dem Tag. War eine Ausreißergruppe vorne, ja, die am Ende dann auch den Etappensieg unter sich ausgemacht hat. Für mich ein bisschen überraschend, dass sich da Ryan Tarame gegen Joe Dombrowski und Kenny Elissant durchgesetzt hat, weil das für mich rein auf dem Papier jetzt die stärkeren Bergfahrer gewesen wären. Klar, Ryan Tarame war auch schon mal Elfter bei der Tour de France, aber das liegt 10 Jahre zurück jetzt und mit 34 Jahren auch tendenziell eher im Herbst seiner Karriere. Schon eine starke Leistung und auch für das Team Intermarché, Vanti Gobert gehören ja zur World Tour mittlerweile seit diesem Jahr. Ist es nach diesem Giro-Etappensieg von Taco van der Hoorn auch schon der zweite Etappensieg bei der Grand Tour, nachdem sie vorher gar nichts gewonnen hatten?
Ich hätte auch ein Appel und ein Ei auf Dombrowski gewettet. Irgendwie ist es so gefühlt, dass der das Ding, das Ding noch irgendwie einholt und das Ding abschießt. Aber der hat ja auch immer seinen Vorsprung irgendwie dann so hatte sich das eingependelt und da war nichts mehr dran zu kommen. Ja, aber sein gegönnt, ne? Also als die unten, also ich erinnere mich noch an die Kommentatoren waren sich da auch nicht so wirklich sicher, so nach dem Motto, okay, werden die noch eingeholt, werden die nicht noch eingeholt? Hab immer noch im Ohr, wie Jens Vogt sagt, naja, da sind jetzt noch 6 Kilometer Radrennen, ne? Das sind noch gut 18 Minuten. Da kann, oder irgendwie eine Zahl, möchte ich mich jetzt nicht festlegen, da kann noch viel passieren. Aber irgendwie, man dachte am Anfang, als die unten noch kurz vor dem Berg, sind die unten reingeknallt wie sonst was, auch das Team Ineos ganz vorne. Aber das Team Ineos hat da irgendwie, also ich fand das sehr, sehr, sehr komisch. Ich habe hier Notizen sogar gemacht, ausnahmsweise mal. Da habe ich reingeschrieben, Text in Anhängen für La Vuelta.
Ich fand die sehr unsortiert, muss ich sagen.
Genau.
Also, ja, wenn ich da angucke, wie ein Team Bahrain da beispielsweise ganz geschlossen den Berg da auch von vorne hochgefahren ist, von Ineos, da ist einer vorne gefahren, einer in der Mitte, einer weiter hinten an der Gruppe und Carapaz ist dann irgendwann ganz weggeflogen.
Ja, da habe ich mir noch gedacht, zum Glück habe ich nicht meine vorher angekündigten 10 Euro auf Carapaz gewettet. Ich habe geschrieben, wo ist Ineos im Berg? Also ich fand das vor allen Dingen so komisch, dass die unten reingeknallt sind. Ne, da dachte ich, okay, jetzt geht's hier um den Hund, jetzt geht's los. Und die fahren jetzt rein wie irre. Aber dann war das wie eine Seifenblase, die direkt zerplatzt ist. Und ne, es wurde auch so irgendwie, also ich dachte mir, das kann ja nicht sein, dass die auf einmal das Radfahren verlernt haben und wie ein Hühnerhaufen da rumfahren. Oder die denken sich halt, okay, hier, also heute ist jetzt noch unwichtig, hier verbrennen wir jetzt nicht unnötig irgendwas. Aber dann passt das überhaupt nicht dazu, dass die unten so reingefahren sind. Und UAE, die dann ja auch teilweise, war das die UAE? Was habe ich mir noch hier notiert? Das war Schwachsinn. Also ganz, ganz komische Nummer.
Und ja, die sind da auch zwischendurch irgendwie, haben die attackiert, UAE mit De La Cruz.
Ja, aber das passt ja auch nicht mit Dombrowski vorne, wo ich gedacht habe, naja, okay, die haben ja ein heißes Eisen da vorne im Feuer. Also irgendwie ihren eigenen Mann da attackieren, komisch. Und Carapaz, genau, dass der so früh fliegen gegangen ist hinten, sich dann aber nochmal rangefahren ist, um dann wieder wegzufliegen, das war ja auch irgendwie eine ganz komische Nummer. Also
ja, ich habe es schon so ein bisschen im Vorfeld erahnt, weil wenn man so überlegt, also hat halt bei Olympia Gold gewonnen und dann danach die ganzen Feiereien, also ich meine, er ist danach auch von Japan nach Ecuador geflogen, um sich da in seinem Heimatland feiern zu lassen und wenn du dann wieder zurück nach Europa fliegst, hast du natürlich erstmal so ein bisschen Jetlag wahrscheinlich und das ist natürlich auch nicht so optimal fürs Training.
Also Feiern und Jetlag ist ja das Beste überhaupt. Ne? Du kannst ja einfach durchfeiern und dann hast du gar keinen Jetlag. Also dann schlägst du irgendwann schlafen, wachst auf und dann geht's los. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Beste, was du bei Jetlag machen kannst. Aber für einen Profi ist das vielleicht auch was anderes als für Lieschen Müller wie mich. Nee, stimmt schon. Also das war jetzt bestimmt, also er hat wahrscheinlich von allen Ineos-Fahrern die am wenigsten stringente Vorbereitung.
Ich weiß gar nicht, wie der dann durch die ganzen Corona-Testungen durchgekommen ist. Ja, da müsste ja gefühlt 10 Wochen in Quarantäne sein, also bei den ganzen Einreiserestriktionen, wenn er von Japan nach Ecuador fliegt, wieder nach Europa zurück. Also.
Naja, ich weiß ja nicht, wie das ist. Also dafür bin ich zuletzt zu wenig gereist, um mir jetzt ein Bild davon machen zu können, wie die einzelnen Bedingungen sind. Ne? Aber wenn du dich jetzt in den einzelnen Ländern überall immer mit einem negativen Test oder PCR-Test dann zumindest freitesten kannst aus dem aus der Quarantäne, dann geht das ja vielleicht in irgendeiner Form. Und ansonsten hat er wahrscheinlich immer ein Fahrrad- und Rollentrainer mit dabei gehabt, zumindest. Ne? Aber ja, jetzt so, wie du es beschreibst, wäre es mit Sicherheit nicht die cleverste Tat gewesen, einen Zehner auf Carapaz zu wetten. Auch wenn ich ihm durchaus Sympathien entgegenbringe.
Aber ich fand generell so, also was sich da bei den Favoriten getan hat, ein bisschen mau. Also ich will nicht sagen enttäuschend, aber hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet, nachdem da Bahrain so forsch den Anstieg angegangen ist. Mhm. Aber scheinbar war es ja zum einen so, dass da wohl ziemlich viel Wind da drauf stand, so dass es da vielleicht nicht eine Attacke wert gewesen wäre. Und zum anderen, ja, hatte ich auch so das Gefühl, dass da jetzt keiner wirklich noch viel schneller fahren kann, als das Tempo da überhaupt ist.
Das mit dem Wind stimmt. Es gab einmal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so eine Perspektive, wo es man quasi das Feld von vorne oben gesehen hat. Wo man wirklich gesehen hat, dass die wirklich so nah aufeinander hingen. Jede Möglichkeit, sich irgendwo zu verstecken, nutzten. Dass ich auch, und da sah man auch am rechten Bildrand so Bäume, die da wirklich also eindeutig hin und her wogen. Ja, andererseits denke ich mir auch, wenn es gewollt hättest, ne, kannst du natürlich auch gerade im Wind, ne, also der Wind ist der Berg der Holländer, also hast du einen schwierigen Berg und noch den Wind dazu. Wenn es drauf anlegst, sind das ja auch Bedingungen, unter denen man attackieren kann. Ne? Also, aber hey, ich dachte mir einfach auch, die Jungs wissen, das war jetzt auch eine echt lange Etappe, glaube ich. Ne? Also ich glaube sogar die zweitlängste mit 202 Kilometer oder drittlängste. Und wir sind am dritten Tag. Also das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Wir sprechen hier gerade von Tag Nummer 3 von einer dreiwöchigen Rundfahrt und dass man da vielleicht noch nicht alle Karten auf den Tisch legt oder noch nicht alle Körner verschießt. Das berühmte, auf welchen Höhepunkt sind die einzelnen Formkurven getimt. Ich fand am Ende des Tages, was du eben beim Zeitfahren, glaube ich, genannt hast, fand ich hier bei der Etappe wirklich beeindruckend, ist schwierig, aber unter den ersten 12 und wenn man mal die ersten 3 als Auskreiser rausnimmt, also unter den ersten 10 im Prinzip, sind 3 Movistar-Fahrer gewesen, Enric Mas, Miguel Ángel López und der immerwährende Valverde.
Ne? Ja, die fand ich sehr, sehr stark, also wie die gefahren sind, Movistar auch taktisch sehr gut, muss man mal sagen. Also die haben sich da wirklich bis zu den letzten 2 Kilometern versteckt und dann kam Valverde mit einem Schuss nach vorne und hat da die Attacke von Enric Mas auch noch sehr gut vorbereitet und der konnte noch 3 Sekunden rausfahren. Das Einzige, was natürlich nicht so toll war, dass dann López da noch sozusagen gesprintet ist und die anderen ein bisschen zurückgebracht hat.
Ja gut, aber das man muss halt 3 Leute vorne haben, wenn man die Mannschaftswertung gewinnen will, ne? Also das wirkt so ein bisschen auf mich so, okay, wir müssen immer vorne in dieser ersten Gruppe 3 Leute haben, egal was passiert. Und das haben sie dann noch irgendwie hingekriegt, ne? Aber mein Gott.
Ja, aber insgesamt haben sich jetzt so, also wenn man da mal guckt, da kamen, ja, wie viel waren es, mehr oder weniger 7 Fahrer zeitgleich von den Favoriten ins Ziel. Mhm. Enric Mas, Miguel Ángel López, Primoz Roglic, Adam Yates, Mikel Landa, Giulio Ciccone, Egan Bernal, Alejandro Valverde, ja, und dann eine kleine Lücke halt zu Fabio Aru. Und ja, wenn man da mal ein bisschen weiter nach hinten durchgeht, gibt's da ein paar Fahrer, die ein bisschen abgefallen sind, also Romain Bardet.
Ja, das wäre auch der erste Name, den ich genannt hätte,
Vlasov. Ja, was sind das dann? 12 und 17, 29 Sekunden auf den Rest der Favoriten verloren, genauso wie Alexander Vlasov. Carapaz 2:48 Rückstand, also eine Minute auf die anderen Favoriten verloren. Jack Hake fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Der hatte dann 3 Minuten 15 Rückstand, also nochmal eine halbe Minute mehr als Carapaz. Und auch ja so Fahrer wie Sivakov beispielsweise. Und auch, man muss ja sagen, Sepp Kuss, der 3:39 Rückstand reinkam, also so circa 2 Minuten auch hinter der Favoritengruppe. Mhm. Primus Roglic, der war komplett alleine in diesem Schlussanstieg und das sogar schon relativ schnell.
Ja, das stimmt. Also er hat definitiv nicht das Team, was er bei anderen Rundfahrten zur Verfügung ihm zur Verfügung stand, sagen wir mal so. Kreuzweig war, glaube ich, noch irgendwo da auch so zwischen, ne, der ihm noch.
Selbst er war vielleicht, also war für meinen Geschmack hinter den Erwartungen. Also kann ja gut sein, dass die sich auch erst einfahren müssen jetzt irgendwie bei der Rundfahrt, aber wenn man das mal jetzt perspektivisch sieht, was heißt das für den Rest der Vuelta? Movistar hat 3 Fahrer, die in Schlagdistanz sind zu Primus Roglic. Ineos hat Yates und Bernal Yates, der für mich einen guten Eindruck gemacht hat. Ja, und das Team Bahrain Victorious hat da jetzt auch noch mit Gino Meda, Marc Padun und Mikel Landa auch noch 3 Fahrer, die da einigermaßen in Schlagdistanz sind. Also da kann er sich warm anziehen.
Alles, wie du das sagst, ist wunderbar hinargumentiert und unterschreibe ich so und möchte noch einen Zusatzpunkt anfügen. Und das verspricht ja dann auch eine sehr spannende Vuelta zu werden mit dieser Prämisse. Aber jetzt sage ich mal, versuche ich mal den hier den, wie heißt das, Advocatus Diaboli zu spielen. Ineos und Jumbo sind die Teams, denen man, ich sag mal so, von Trainingssteuerung, von Organisation, von taktischem Geschick durchaus mehr zutraut als einem Team Movistar. Sehr, sehr vorsichtig nur angedeutet. Wie ist es denn, wenn man einfach mal die These umdreht und sagt, okay, das Team Movistar als großes Heimspiel für sie, als vielleicht dann auch im Heimatland wichtigste Rundfahrt überhaupt, muss einfach von Anfang an versuchen, so viel Kohlen wie möglich aus dem Feuer zu holen, muss vielleicht versuchen, jetzt schon mal die Teamwertung sich zu sichern, vielleicht nochmal den ein oder anderen Etappensieg, um überhaupt nicht als die großen Verlierer des Jahres dazustehen. Während sich Team Ineos und Team Jumbo einfach mal einen wirklich, wirklich sehr, sehr guten Plan hingelegt haben und sich gesagt haben, die Etappe Nummer 3, die vergessen wir mal. Und danach die 2, 3, 4, 5 Sprintetappen, die nehmen wir auch noch mit für den Formaufbau, weil dann fängt die Vuelta an. Das jetzt ist hier nur so ein bisschen Aufgalopp. Und dann hatte einfach Roglic, ne, der sagte sich, okay, ich bin jetzt hier im roten Trikot, deswegen möchte ich nicht komplett hinten irgendwo rumgammeln. Ich fahre jetzt da vorne mit und hat dann auch noch mitgenommen, dass er mit wenig Kraftaufwand da einfach in dieser Gruppe mitgerollt ist. Aber so richtig, also weißt du, während Movistar, um in dem Bild zu bleiben, die Kohlen aus dem Feuer holt, sitzen Ineos und Jumbo noch da hinten um die Ecke und ziehen sich noch die Handschuhe, suchen die Handschuhe noch, die sie sich noch anziehen müssen, um dann später ihre dicken, fetten Kohlen rauszuholen.
Ja, aber wer weiß, vielleicht können sie auch nicht schneller. Also,
ja, ja, klar.
Ich bin noch mal sehr gespannt auf Egan Bernal. Also, den hat man jetzt noch so gar nicht gesehen. Hm. Der hat sich da gefühlt, ja, noch besser versteckt als Primus Roglic an dem Tag, hat er Adam Yates immer vorgeschickt, wenn es mal darum ging, irgendwo eine Lücke zuzufahren. Aber ja, ganz so gut wie beim Giro, als er da war, finde ich ihn jetzt noch nicht.
Nee, definitiv nicht. Und ich glaube, dass Ineos ganz, ganz clever, wirklich, ja, leider Gottes oder bewundernswerterweise, wirklich sehr, sehr clever geplant haben. Den war auch klar, dass Carapaz wahrscheinlich jetzt nicht ihr erster Kapitän sein kann nach den Strapazen und Feiereien und so weiter. Vermute ich, dass sie Adam Yates einfach so als der Fahrer, den sie jetzt unterstützen erstmal. Ne? Also den,
naja,
sie,
wenn man es jetzt mal so ein bisschen provokativ sagen will, kann man ja auch mal die These in den Raum stellen, der hatte das Ganze ja nichts zu tun, außer sich auf die Vuelta vorzubereiten.
Ja, genau.
Er hat keine andere Grand Tour irgendwie gefahren. Also ja. Ich gucke jetzt mal vor, Burgos-Rundfahrt, okay, da ist er dann San Sebastian gefahren und Olympia, aber davor sein letztes Rennen war Lüttich-Bastogne-Lüttich, also zwischen Ende April und Ende Juli hatte der keine Rennen.
Ja, Heimaturlaub, ne, ist doch mal schön. Ja, total. Und sie werden ihn wahrscheinlich auch versucht haben, mit ihrem sozusagen seinen Höhepunkt, also seinen Leistungshöhepunkt, ein bisschen früher zu setzen vielleicht, als ganz am Ende erst. Also dass er so, ne, also was sein Bruder Simon beim Giro gemacht hat, vielleicht ein bisschen später, aber dass er auch im Laufe der Grand Tour noch besser wird Und Bernal so als Ass im Ärmel vielleicht, ne? Und also welches Team wäre nicht stolz oder glücklich, einen Bernal als Ass im Ärmel zu haben, den sie jetzt von irgendwelchen Aufgaben entbinden, der dann aber noch genauso zuschlagen kann. Also das kann ich mir als Taktik bei ihnen gut, sehr gut vorstellen. Und ne, Adam Yates wird sich dann jetzt auch noch nicht da irgendwie exponieren, sondern wird jetzt auch erstmal mitrollen. Mit der Truppe, die die da haben, können die den immer noch irgendwie in der dritten Woche, keine Ahnung, 30 Sekunden, 40 Sekunden Rückstand, können die ihn immer noch wieder rausholen lassen. Wie viel hat er jetzt gerade, Adam Yates? Das wird noch nicht, er hat sich 30 Sekunden angefangen da, ne? Also 1,21.
Ja, weil er aufgehalten wurde.
Ja, genau. 1,21, ne? Also bloß weil Bernal jetzt irgendwie so knapp 40 Sekunden vorher ist, heißt das ja noch gar nichts. Also.
Nö, aber was mir halt auffällt, auch generell ist halt so, dass viele große Teams es mittlerweile so machen, dass sie mit zwei Leadern mindestens in eine Grand Tour reingehen, und es bewährt sich auch als Strategie immer mehr,
ja,
dass du, ja, also so diese Ein-Kapitän-Strategie dann doch im modernen Radsport fast schon ein bisschen zu riskant ist. Also man hat es bei Jumbo-Visma ja gut gesehen, die hatten Roglic eigentlich als alleinigen Kapitän bei der Tour, viele Fahrer aber noch, die so das Potenzial hatten, denen man das zugetraut hat, dass sie vielleicht mal in Richtung Podium fahren können. Ja, und in einer hat's dann, ist da in die Bresche gesprungen, nämlich Vingegaard, und das war genau die richtige Strategie für die.
Mhm. Ja, so Zeiten wie früher, ne, dass Lance Armstrong quasi der uneingeschränkte Kapitän war, und da hätte es dann auch keinen zweiten gegeben, wie das die ganzen Jahre irgendwie gut gegangen ist, dann auch, muss man mal so im Nachhinein sagen. Ne? Also
ja, war viel Glück, ne?
Ja, das aber war sehr, sehr viel Glück dabei. Fast ausschließlich Glück. Nee, aber ist ja auch wirklich so. Ne? Also das, sagen wir mal so, es war nicht nur Glück, aber es war auch mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr große Portion Glück dabei. Weil, ja, also wie du schon sagst, ne, also heutzutage diese Zwei-Kapitän-Strategie ist eigentlich so die sicherere Seite. Im Grunde genommen.
Ja, positiv natürlich für Primoz Roglic an dem Tag, dass er da das rote Trikot abgeben konnte.
Ja, wird jetzt sein Team sich auch nicht unbedingt unglücklich darüber zeigen, weil das ging dann, warte mal, wo sind wir es an? Wie spricht man den? Ich kann es nicht aus.
Taramé.
An Taramé über. Ne? Intermarché wird wahrscheinlich auch glücklich sein oder nicht ganz unstolz damit heute durch die Gegend geguckt sein, womit wir dann direkt zum heutigen Tag kommen. Aber das rote Trikot bringt halt nicht nur Freude und auch eine gewisse Bürde, sondern für manchen ist es halt auch so ein bisschen das Katapult, das einen auf den Rücken schmeißt, weil nämlich Taramé lag dann heute direkt da, wie ein Maikäfer auf selbigem.
Ja, blöde Szene für ihn, also das war schon innerhalb der letzten 3 Kilometer, also heute war mehr oder weniger so eine Flachetappe eigentlich von El Burgo de Osma nach Molina de Aragon, ging rauf und runter ein bisschen, aber ja, war jetzt dann doch noch nicht zu schwierig für die Sprinter, die es am Ende unter sich ausgemacht haben, und zum Schluss ging es da halt nochmal so eine Welle hoch, und ja, da war es ziemlich kurvig, und dann ging eine Welle durchs Peloton halt, und ja, da hat es dann ausgerechnet den Führenden in der Gesamtwertung erwischt, der konnte dann hinterher das Rennen noch fortsetzen, ist dann ins Ziel gefahren, aber weiß man jetzt auch nicht genau, wie er sich da irgendwie wehgetan hat.
Ich glaube, also das, was ich hinterher gelesen habe, er weiß selber nicht, also was passiert ist und wie es passiert ist. Also auf einmal lag er da, ne? Und ja, passiert. Kurios irgendwie, aber mein Hauptsache hat sich nicht wehgetan, ne? Oder nicht so sehr wehgetan, dass er nicht weiterfahren kann oder nicht morgen wieder starten kann. Aber ja, schöne Sache, kuriose Sache. Insgesamt halt, vor allen Dingen finde ich das auch halt in dem Sinne schön, weil, das haben wir noch nicht erwähnt, Jakobsen gewonnen hat, der dann also seinen zweiten Platz von der zweiten Etappe noch mal ein bisschen verbessert hat. Naja, und dann kann man jetzt wirklich sagen, jetzt wieder zurück ist.
Ja, damit hat er den Bogen geschlossen, also wirklich wieder auf dem allerhöchsten Niveau zurück, und ich glaube, den Etappensieg gönnt ihm auch jeder in dem Feld.
Ja, total. Also wer das nicht ist, also wer das nicht macht, das ist ja auch, wie heißt der nochmal, der andere, der ihn runter abgeräumt hat, ne? Für den ist es ja auch
Kronewegen,
genau. Für den ist es ja, ich will nicht sagen, auch eine Beruhigung ist jetzt das falsche Wort, aber das ist für ihn ja auch irgendwie erleichternd oder zumindest so nach dem Motto, okay, also der hat sich ja auch mit schweren Selbstvorwürfen, glaube ich, so.
Naja, so wie ich das, also Ich habe da zumindest noch nichts von gehört, aber ich glaube, das geht ja auch vor Gericht noch weiter, weil das ist ja immer noch nicht so richtig geklärt, wer da jetzt auch welche Kosten trägt, zivilrechtlich gesehen, weil der musste ja auch da ewig im Krankenhaus behandelt werden. Viele Behandlungskosten sind da angefallen beispielsweise und Rehabilitationsmaßnahmen musste er machen. Also ja, ist da wahrscheinlich auch noch nicht ganz abgeschlossen der Fall.
Ja, aber ich finde es auch, also zumindestens, also ich fände das jetzt, also es war ja jetzt keine, also unterstellen wir mal, ne, und das glaubt ja auch, glaube ich, keiner, dass das Absicht war, und dann ist es ja auch irgendwie, für mich zumindest wäre es eine beruhigende Geschichte zu wissen, alles klar, ihm geht es jetzt gut genug, dass er jetzt wieder irgendwie ein Rennen gewinnen kann. Naja, aber schöne Geschichte, und wie du schon sagst, da wird ein Bogen zurückgespannt zu etwas, was jetzt zu einem, ich sag mal, besseren Ende führt, zumindest für Jakobsen. Demar, den du bei seiner zweiten Etappe oder für die zweite Etappenankunft dort noch kritisiert hast, ist heute Zweiter geworden. Vielleicht kam ihm das Finish auch so ein bisschen mehr entgegen.
Ja, für meinen Geschmack, also sah lange sehr, sehr gut aus für ihn, muss man sagen. Ist er einen Ticken zu früh losgefahren, weil Fabio Jakobsen hatte, sie waren beide gleich stark, meiner Meinung nach. Jakobsen hatte einfach das bessere Timing.
Ja, kann ich dir so, also ich habe nur die Zieldurchfahrt gesehen, und das streiche ich. Wer mir auch gefällt, jetzt auch wieder nicht ganz vorne, aber zumindest mal vorne bei Michael Matthews. Ich glaube, der wird so ein Kandidat, kann ich mir gut vorstellen, für das Punktetrikot auch. Der kann bei vielen Etappen, glaube ich, reinhalten.
Definitiv, also jetzt waren ja nur, so muss man so sagen, diese reinen Sprinter-Etappen, deswegen hat da jetzt Fabio Jakobsen auch 53 Punkte, 57 Punkte Vorsprung auf Matthews schon, aber da werden mit Sicherheit noch so die eine oder andere Etappe kommen, wo es dann zum Schluss leicht berghoch geht oder zwischendrin mal ein Berg drin ist, wo die reinen Sprinter nichts holen werden, aber dann Matthews punkten wird.
Ja, glaube ich, also der ist für mich gerade so der Top-Kandidat dafür. Das Bergtrikot, denke ich mal, da kann man jetzt noch nicht spekulieren. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, vielleicht ist das so eine Nummer, wo man dann einen Carapaz noch einsetzen kann. Aber andererseits wird man ihn wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, das ist Ineos das Trikot nicht wert.
Ja, das wollte ich jetzt im zweiten Satz sagen, aber vielleicht ist ihm auch der Helferdienst, ist seine Helferrolle zu wichtig, als dass man ihm da die Freiheit für gibt. Ja, Gesamtwertung liegt immer noch Tarame vorne vor Kenny Elizonde von Trek Segafredo, Primož Roglič auf Platz 3 mit 30 Sekunden Rückstand. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dieser Grand Tour sind diese 30 Sekunden auf Tarame, glaube ich, nicht etwas, was wir noch sehr, sehr lange so sehen werden. Ja, wen würden wir noch so? Enric Mas auf Platz 5, Miguel Ángel López 6, 7, also die wie nennt man das hier? Musketiere oder was? 5, 6, 7.
Triumvirat,
genau. Ja, dann Ciccone, Bernal schon, Landa unauffällig bis jetzt, aber im positiven Sinne. Also
Man muss ja sagen, also für meinen Geschmack hat er da in diesem ersten Zeitfahren viel zu viel Zeit verloren.
Ja, Mai, passiert halt, ne? Also was willst du machen?
Er kam da als 88. rein und hat dann am Ende einen Rückstand von 39 Sekunden auf Primož Roglič gehabt, auf 7 Kilometern.
Ja, solltest du dir nicht erlauben. Ist passiert, würde ich ihn aber deswegen immer noch, also noch nicht komplett abschreiben, ne? Also das ist jetzt nichts.
Was ich halt merkwürdig fand, also auf der Etappe zum Picon Blanco, zu der Bergankunft, da gab es so eine Phase oder eine Szene, wie soll ich sagen, da war Landa mehrere Kilometer hinten am Auto und seine Mannschaft war vorne, er war ganz hinten alleine am Auto die ganze Zeit. Und da hat man dann halt auch gerätselt, was macht er da jetzt? Will er aufgeben oder bespricht er da taktisch irgendwie was, was die anderen nicht über Funk mitkriegen sollen, also falls es einer abhört oder ja, also war eine sehr merkwürdige Szene für mich.
Und er ist aber dann trotzdem ja noch als Neunter reingekommen an dem Tag, ne?
Ja, das hat dann definitiv wahrscheinlich irgendwie was mit Mannschaftstaktiken zu tun.
Ja, aber das, also glaubst, also, nee, andersrum gefragt, würdest du es ausschließen, dass sie sich gegenseitig abhören?
Nein, also ich denke, das ist gang und gäbe.
Oh Gott, wie kaputt ist die Welt. Also, ja, aber dann müssen diese Codewörter doch einführen, oder? Dieses jeden Tag geändert werden. Und ich stelle mir das gerade vor, wie die dann abends so dann da sitzen über so einzelne so Worthülsen sich ausdenken, ne? Und ich möchte jetzt nicht, weil ich, also ich hege für viele Teams, also ich mag ja alle, ich mag sie alle, aber ich finde so wie Team Movies da abends sich so die Worthülsen, der Adler muss attackieren und dann fahren auf einmal drei Leute los, weil sie sagten, sind der Adler und irgendwie sowas. Schickt den Adler los und auf einmal fährt Valverde los und Miguel
Angel. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst mit Thomas Gottschalk und Freddy Krüger. Piratensender Powerplay.
Nein, leider nicht. Freddy Krüger, ich meine, ich glaube, du meinst Mike Krüger, oder? Freddy Krüger ist doch die
Horror. Mike Krüger, ja, genau.
Freddy Krüger vielleicht in den Körper von Mike Krüger geschlüpft.
Ja. Ich meine, der hieß Piratensender Powerplay. Also, da gab es ja auch so, wie soll man sagen, so abenteuerliche Funksprüche, wo die da mit ihrem Wohnmobil umhergefahren sind, um sich mit ihrem Radiosender da zu verstecken.
Leider nicht, aber ich werde ihn jetzt ganz oben auf meine Watchlist setzen, weil, ja, das, ich weiß nur nicht, ob ich den, meinst du, sollte ich mit meiner Frau gucken oder lieber ohne? Oder ist das doch?
Das ist schon so ein Familienfilm. Also
ein Familienfilm, okay. Dann packe ich die Kleine
auch noch dazu. 80er Jahren noch.
Ja, ach, in den 80ern, was da alles?
1982, Piratensender Powerplay, genau.
Da warst du noch nicht mal geboren, oder?
Ja, aber ich habe den früher oft gesehen, weil der im Fernsehen oft lief.
Wir hatten ja nichts Besseres. Ah, wie schön. Ja, aber wir hatten nichts Besseres. Also im Moment haben wir auch nichts Besseres zu bieten als diese vier Etappen von der Vuelta, um es genau zu sagen. Das ist der Stand der Zeit. Und dann bleibt es uns, einen Ausblick zu machen auf das, was jetzt was jetzt kommt. Und wir haben jetzt noch nicht abgesprochen, wann wir die nächste Sendung aufnehmen, aber ich sag mal so die nächsten, vielleicht wird es mal so Sonntag oder so, oder Montag, dann im Ruhetag, gucken wir mal. Aber was schon mal klar ist, heute ist Dienstag, Tag der Aufnahme, am Mittwoch, also jetzt bin ich natürlich bei den Pro-Cycling-Stats-Bildern, damit kann ich ja nicht arbeiten. Ich brauche ja die Originale immer. La Vuelta de España del.
Ja, ich kann dir sagen, dass morgen eine reine Flachetappe ist, über 184,4 Kilometer.
Ja,
und nach.
Das konnte man ja gerade auf Cycling-Stats sehen, aber ich muss meine Original-Dinger hier haben, sonst bin ich nicht glücklich. Ja, morgen bestätige ich eine Flachetappe. Da passiert ja nichts passiert da.
Mit Sicherheit auch für Ausreißer sehr undankbar zu fahren. Also wenn man sich da mal die Karte anguckt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also vielleicht so 10 Kurven ja. Auf 180 Kilometern.
Das geht einfach schnurgerade. Das Einzige, was dir morgen passieren kann, ist, dass du entweder bei dem Hügel bei Kilometer 38 aus Versehen irgendwie nicht mitkriegst, dass ein Hügel kommt, aber der Hügel ist so groß, ist wahrscheinlich nur eine Autobahnbrücke. Und ansonsten, dass du irgendwann vor Langeweile einschläfst. Aber ansonsten wird das morgen, prophezei ich mal so, mit der langweiligste Tag, den am Ende ein Sprinter abschießt. Ich behaupte jetzt mal einfach, Jakobsen ist so glücklich, der wird es morgen nicht nochmal machen. Demar wäre morgen so ein Mann, der das vielleicht machen kann.
Ich glaube, Jakobsen gewinnt nochmal.
Freuen würde mich das auch. Also morgen. Also bei den Sprintankünften habe ich gerade so irgendwie keine Aktien drin. Da kann alles passieren. Das war Mittwoch. Donnerstag würde ich behaupten, dass das ein Tag wird, wo Michael Matthews mit Alejandro Valverde unter anderem vorne sprintet.
Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist so ein typischer Tag, an dem die reinrassigen Sprinter da nichts mehr holen werden und so ein Michael Matthews da doch ordentlich dick Punkte absahnen wird.
Ja, also das sind auf letzten 2 Kilometer rund 184 Höhenmeter.
Man fährt da so mal die ersten 80 Kilometer aus dem Inland an die Küste und dann den Rest der Etappe, was sind das, 90 Kilometer noch gut schnurstracks an der Küste, zum Abschluss dann so eine kurze Runde und dann geht's nochmal so eine Wand zum Schluss hoch mit 2 Kilometern rund 9%.
Ja, aber auch da kann man dann sagen, also wenn man nicht sehr viel Zeit hat an dem Tag, reicht es wahrscheinlich die letzten 8 Kilometer sich anzuschauen am Donnerstag. Das sollte ausreichen, um sich ein Bild von der Etappe gemacht zu haben. Freitag ist schon Großkampftag.
Ja, Freitag ist der Etappe zum Balkon, der Alicante, was wir in unserer Vorschau-Sendung auch schon so ein bisschen, ja, ich würde sagen, als ja, so Schwarzwald-Etappe quasi ausgemacht haben.
Das hatten wir, ja, genau. Ja, also erste Kategorie, dritte Kategorie, zweite, dritte und dann erste Kategorie. Da werden, ich weiß gar nicht, ist hier angegeben irgendwo, wie viel Höhenmeter das eigentlich so insgesamt schon ist nicht angegeben.
Vertical Meter ist also 3707.
Ja, also das kann einem schon ordentlich, ordentlich in die Beine gehen.
Und das auf 150 Kilometer.
Ja. 170, warte mal. Bin ich im, wir reden doch vom, hä? Irgendwas ist bei mir durcheinander. 9.5. Hä?
5. Etappe 7.
Ja, am Freitag, genau. Hä? Irgendwas bei mir durcheinander. Aber die ist doch 152 Kilometer, oder?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja, dann habe ich dich nur falsch verstanden. Ich dachte gerade schon, hä? Ja, kann, also wird, glaube ich, befürchte mittlerweile fast, dass das eine relativ ruhige Etappe wird und dass sie sich am letzten Berg, nee, warte, am vorletzten, welcher Kategorie 3, Kategorie 16, am letzten Berg, es wird sich auf alles auf, das, auf den letzten Hügel, den letzten Berg konzentrieren, 8 Kilometer lang und der aber auch sehr unrhythmisch ist, mit teilweise zwischendurch wieder Passagen, wo es abwärts geht, dann Passagen mit irgendwie so 1, 2, 3% und dann wieder auch 10, 14%, also da wird sich's richten, auf den letzten 1000 Höhenmetern, auf knapp 8,5 Kilometern.
So, ja, es ist also eine ordentliche Steigung zum Schluss nochmal.
Und Samstag werden wir dann einen Sprint zwischen Jakobsen und Demar sehen, weil dann wird es wieder komplett 180 flache Kilometer, zwischendurch mal so den ein oder anderen unbedeutenden Hügel. Das Einzige, was da möglicherweise eine Rolle spielen könnte, wäre
das. Das ist diese Ankunft auf dieser, wie soll man sagen, dieser vorgelagerten Insel oder Meeresenge.
Ja. Ja, genau. Also es wird vielleicht vorher behaupten, also kann ich mir nicht richtig vorstellen, aber ne, der erste Teil der Etappe, also so bis so 2/3 ist ja relativ am Meer entlang. Windkante wäre aber für meinen Geschmack ein bisschen zu früh bis dahin. Dann fährt man ja einmal so ins Landesinnere, dann noch einmal im Kreis und dann das, also ganz kuriose Etappe. Also ich glaube, über die Etappe wird man hinterher aufgrund der Streckenführung entweder mit dem Kopf schütteln oder sagen, das war das Grandioseste, was wir je gesehen haben. Also, ich meine, man muss vielleicht positiv sehen. Also für Zuschauer bietet das vielleicht mehrere Möglichkeiten, weil es gibt ja zumindest einmal diese Kreuzung, wo die Fahrer zweimal vorbeikommen. Ne? Dann gibt es diese Zielpassage über die Landzunge. Also vielleicht wird einem da so bildermäßig auch einiges geboten. Aber ob das sportlich Wert hat, ich weiß es nicht. Da wird der, finde ich zumindest, der Sonntag, der erste Tag vom Ruhetag, dann deutlich, deutlich interessanter.
Ja, das ist eine Bergankunft mit, soll man so sagen, 3 richtig schwierigen Bergen. Also einmal zweite Kategorie, einmal Erstkategorie, einmal Ehrenkategorie und dann noch eine dritte Kategorie. Und zwischendrin ist, wie gesagt, so ein, wie wir schon mal in der Vorschau hatten, so ein Anstieg mit 30 Kilometern, 4% auf 2000 Meter rauf. Und dann dieser Schlussanstieg, ja, 13 Kilometer mit rund 7% Durchschnittssteigung. Alto de Velifique, ja, da wird es mit Sicherheit schon einen ordentlichen Schlagabtausch geben.
Ja, das hoffen wir doch sehr. Also das, der Schlussanstieg hat fast 1800 Höhenmeter. Also wie soll man sonst irgendwie die Fahrer fordern, außer das jetzt vielleicht nicht auf 13, sondern auf 8 Kilometer runterzubrechen. Aber das wird, das kann schon etwas, vor allem, was ich ganz interessant finde, dass der unten steiler wird als oben. Das heißt, wenn du unten dir, sag ich mal, auf den ersten 5-6 Kilometern dir vielleicht einen Vorsprung erkämpfst, den nach hinten raus wieder zu verteidigen, vor allen Dingen gegen eine Gruppe von Fahrern, die vielleicht sich dagegen stemmt, das könnte eine spannende Geschichte werden. Das, ich kann mir gut, also ich weiß nicht, ob es für einen Yates steil genug ist hinten raus, aber er könnte zumindest in den ersten 6 Kilometern sich da absetzen und das dann nach hinten raus schwierig verteidigen. Das könnte so ein Szenario für mich werden, für den Sonntag.
So eine Mannschaft mit 2 Kapitänen könnte da was probieren.
Ja, genau. Also, dass man Roglic einfach da unten versucht, schon ein bisschen was aus den Schuhen zu fahren und dann ihn und vor allen Dingen sein Team zur Nachführarbeit zwingt. Und dann könnte hinten Bernal nochmal drüber bügeln oder ein Carapaz vielleicht, jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlicher. So, das wäre so ein Szenario, was ich mir für diesen Tag gut vorstellen kann. Aber am Ende des Tages machen die Fahrer ja die Fahrt.
Genau, und ich tippe mal so, also jetzt den Tag morgen, also diese Flachetappe und Etappe Nummer 6, kann der Rhein Taramé durchaus noch das Leader-Trikot behalten und dann diese Etappe Balcon der Alicante, also Etappe Nummer 7 in 3 Tagen, da wird es dann schon schwierig für ihn, das zu behalten.
Das kann ich mir, also ich könnte mir nur vorstellen, also die einzige, auch nur Hauch von Chance, Etappe Nummer 7 das Trikot zu behalten, wäre, wenn wirklich vorne eine Ausreißergruppe fährt, auf die man sich hinten auch einlassen kann und einlassen will und dann hinten als Feld so geschlossen dran fährt. Ich glaube, dann hätte er vielleicht die Möglichkeit, das noch bis zur Etappe Nummer 9 zu verteidigen, aber das wird, also halte ich für unwahrscheinlich, dass man sich so früh schon auf eine Ausreißergruppe einigen kann, die das machen darf.
Ja, muss man jetzt auch mal sehen, wie er da irgendwie verletzt ist, aber selbst dann gibt es ja theoretisch dahinter noch so einen Fahrer wie Kenny Elissant, der theoretisch das Trikot dann übernehmen könnte erstmal.
Mhm. Ja. Also, wie machen wir nochmal ein kleines, so ein Mini-Fazit. Wie gefällt dir die Vuelta jetzt nach diesen 4 Etappen? Also, oder vielleicht wie gefällt sie, nee anders, wie gefällt sie dir nach so 4 Tagen, finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen, aber wie schätzt du ein, wird sie dir, oder ich weiß nicht, ob man das irgendwie so richtig sagen kann, was in meinem Kopf sich da so brodelt. Ich sag's mal so, ich finde, dass die Vuelta sich gerade so darstellt, dass mit dem Team Movistar, die überraschend gut sind, mit dem Team Jumbo, wo Roglic jetzt alleine ist, Ineos so ein bisschen Hühnerhaufen. Also es sieht eigentlich für mich so aus, als könnte das eine sehr, sehr, sehr gute, spannende, vor allem spannende Rundfahrt werden.
Ja, was mir ganz gut gefällt, ist, dass es bislang wenig schwere Stürze gab, auch von den Favoriten. Also hat man ja beim Giro und auch bei der Tour viel häufiger gesehen.
Ja, das stimmt. Das habe ich noch gar nicht so. Also war mir noch gar nicht aufgefallen und das ist ja eigentlich gut, wenn einem das nicht auffällt, dass das keine Stürze. Also, ne? Ja. Und was hältst du von meiner These, dass es im Moment noch so ist, dass viele Karten im Spiel sind sozusagen?
Ja, klar. Also da sind ganz viele Mannschaften noch mit mehreren Fahrern vertreten, die auch noch um den Gesamtsieg kämpfen.
Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, entlasse ich uns mal in die Woche. Wünsche dir uns allen eine schöne Vuelta. Wir haben heute Dienstag. Heute sollte die Folge noch rausgehen. Also wünsche ich euch einen schönen Mittwoch.
Ich habe noch 2 Sachen.
Ach, du hast noch 2 Sachen? Hör, wie, wo? Wieso hast du das übersehen? Ja, stimmt, hier unten. 2? Da steht 1. Naja. Das habe ich wahrscheinlich jetzt schon, das habe ich schon verdrängen wollen.
Es gibt
wollen,
auch noch einen Punkt Sonstiges.
Ja, ja.
Also zum einen, das gehört auch noch zur Vuelta, finde ich das eine ganz bemerkenswerte Aktion, was Gino Meda vom Team Bahrain da macht. Der hat auf Twitter eine Aktion gestartet, wo er selbst für jeden Fahrer, den er auf jeder Etappe hinter sich lässt, 1 Euro an eine Umweltorganisation spendet und das wird später an die Organisation gespendet, die in den Kommentaren unter seinem Tweet vorgeschlagen wird und die meisten Likes bekommt. Also beispielsweise, er hat hier nach Etappe 3 hat er schon 168 Fahrer insgesamt auf Etappe 3 hat er 168 Fahrer hinter sich gelassen und so wird das halt immer aufsummiert und für jeden Fahrer spendet er 1 Euro.
Also sagen wir mal so, also in der Theorie könnte er, bei wie vielen Fahrern sind da gestartet? Sagen wir mal 200, um die Zahl einfach zu haben, ne? Also könnte er jeden Tag maximal 200 Euro verlieren.
Ja.
Also 4.000 dann am Ende. Ja, ich hoffe, das tut ihm nicht weh, aber ich finde die Idee einfach so ganz nett. Also so irgendwie jetzt zu sagen, okay, jeden Tag.
PR-mäßig für so eine Aktion, wenn du die promoten willst, ist das ein sehr guter Ansatz, finde ich.
Ja, total. Also muss man auch, also wie bei so vielen Sachen, ne, die einfachen Sachen, auf die man nicht kommt. Ne? Also ist ja, man könnte auch sagen, keine Ahnung, Primoz Roglic sagt jeden Tag der Abstand zwischen dem Letzten und mir.
Ja.
Also
für jede Sekunde 1 Euro.
Genau, ne? Oder ja, oder ich hatte jetzt eher an die Platzierung gedacht, ne?
Weil man dann mal dran denkt, dass am Ende der Rundfahrt wahrscheinlich der Letzte im Gesamtklassement 4 Stunden Rückstand hat.
Ja, aber ich
schon einiges zusammen.
Ja, aber dann hat halt 3, 4 Sponsoren, die das zusammenlegen, hoffentlich, ne? Das wäre auch. Aber mein Gott, was soll's? Also gute Idee. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich jetzt hier unter Punkt Sonstiges nicht mitbekommen. Also Dankeschön dafür. Der nächste Punkt ist nicht so schön, ne? Oder was heißt nicht so schön? Aber
ja, Also es hat sich abgezeichnet, dass nachdem der Co-Sponsor Premier Tech, der erst zum Anfang des Jahres bei Astana eingestiegen ist, sich wieder zurückgezogen hat, konnte man schon zwischen den Zeilen lesen, dass es irgendwo mit der Personalie Vinokurov zusammenhängt. Der wurde nämlich vor der Tour de France entlassen und ja, hat jetzt aber scheinbar da im Hintergrund ordentlich gepoltert, so dass der Co-Sponsor rausgeflogen ist und er wieder eingesetzt wurde.
Naja, wenn er die Kohle mitbringt, die sonst der Co-Sponsor gebracht hat, ne, dann ist ja alles in Ordnung.
Also ich glaube einfach, der hat der ist halt dieser Verbindungspol zwischen der kasachischen Regierung und allen anderen Teambeteiligten und von daher, so doof das klingt, also eigentlich gehört er auch nicht mehr in den Radsport, in so eine Position, aber der kann halt machen, was er will, weil er halt so einen guten Draht zu der kasachischen Regierung hat. Wenn der da halt nicht ist, dann sagen die halt auch, ja, das ist also das sportliche Aushängeschild unseres Landes, dann sponsern wir halt gar nichts mehr und ohnehin gibt es wahrscheinlich auch kein Geld, somit wurde er da jetzt wieder eingesetzt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen Schadenfreude, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich dann lese, Johann Brunel, der halt lebenslang gesperrt ist, hat halt getwittert, so Wort sinngemäß übersetzt, der Mythos besagt, dass eine Katze 9 Leben hat. Vinokurov ohne Zweifel hat mehr Leben als eine Katze.
Hat er nicht mehr, war nicht auch, nee, Hundeblut hat man bei ihm nicht drin gefunden, oder?
Nein.
Aber es war fremdes Blut, ne?
Ja.
Ja, okay. Das mit dem Hundeblut habe ich dann wahrscheinlich geträumt. Das hätte jetzt zu der Katze dann aber auch wunderschön gepasst. Ja, also er hat wirklich da mehrere Leben. Und ich finde, dass solche Personen anscheinend dem Anschein nach in den Strukturen des Radsports unabkömmlich sind, beschreibt sehr, sehr gut, wie es immer noch um den Radsport steht.
Ja, du bist halt oft abhängig von, einzelnen Gönnern in Anführungs- und Schlusszeichen, wobei da manche Regierungen sind es ja teilweise oder ganze Länder, die dahinter stehen, doch eher einen, zweifelhaften Ruf genießen.
Ja, aber genau das ist es ja, ne? Dass du abhängig bist von Strukturen, die solche Personen noch beinhalten. Das ist so. Das beschreibt einfach sehr, sehr gut den Radsport. Und es ist immer noch traurig, finde ich. Also, dass das nötig ist, dass das nötig sein muss. Aber.
Ja, ansonsten, wenn du ihn halt entfernen würdest, würde halt das ganze Team dicht gemacht und ja, etliche Personen würden wahrscheinlich ihren Job verlieren.
Ja, das auch, was auch schlimm wäre, ne? Aber andererseits, jemanden, der nachweislich mehr als genug betrogen hat, eine führende Rolle in so einem. System zu geben, kann es ja auch irgendwie nicht sein. Und wie war das nochmal mit den zwei Söhnen? Die sind doch jetzt auch im Profisport schon unterwegs, oder?
Ja, ich glaube schon. Und der selbst macht ja noch Triathlon.
Ja, also wenn er das bedeutet, dass er weniger im Radsport unterwegs ist, dann sollen wir das Alexander.
Aber wollte nicht Rigoberto Urán auch ein Buch schreiben?
Wie kommst du jetzt von.
Da möchte ich noch mal gerne wissen, was er dann über das Olympiarennen 2012 schreibt.
Ach so. Beschreib noch mal bitte. Ich habe es so ein bisschen noch im Hinterkopf. Worum es
da geht. Also da war es ja so, dass Vinokurov und Urán zu zweit alleine an der Spitze unterwegs waren. Und dieser Sprint, den die beiden da gefahren haben, der war mir nicht so ganz geheuer. Vinokurov wurde am Ende Olympiasieger.
Vinokurov wurde vor Alexander Christoph und Tyler Finney, die dann von hinten noch angestürmt kamen mit dem Team. Ja, also mir hat auch jemand mal erzählt, dass nach einem Rennen der eine Fahrer zum anderen wutentbrannt gestapft ist und ihn beschimpft hat dafür, dass er gewonnen hat. Und dann hätte der andere gesagt, ja, aber hättest du mir noch was gesagt, dass du gerne gewonnen hättest, das hätten wir noch regeln können. Ich sag mal so, ist ein bisschen länger her, aber das wird es halt auch immer geben. Also wo Profisport betrieben wird, wird auch geschoben. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Fragt sich immer nur, irgendwie welchen Stile und ob ein Vinokurov dem Radsport gut tut. Aber Vino ist back. Leute, holt die Kinder rein. Vino ist back. Naja, warten wir mal ab, was da kommt. Vielleicht ist er auch geläutert. kann ja auch sein.
Ja, wer weiß.
Das glaub, willst du nicht glauben?
Nee, nicht so richtig. Also mir ist es auch nur aufgefallen, wie gesagt, als ich diesen Tweet da von Johann Brunel gelesen habe und habe mir so gedacht, ja, eine Krähe hackt der anderen doch ein Auge aus.
Ja, eben, ne, das ist... aber wenn die sich jetzt gegenseitig noch hier beschuldigen und ich glaube, ich folge dem Brunel gar nicht mehr. Vielleicht soll ich das mal wieder machen, um...
Vielleicht wurdest du auch geblockt.
Oh, meinst du? Kann auch sein. Ich weiß nicht, ob ich mich mal so negativ geäußert hätte und ob es einen Brunel jucken würde, wenn ich immer irgendwas tweete. Ich glaube nicht, dass das wichtig für wen wäre. Oder meinst du, der ist so flott mit dem Blockfinger? Dann, also ich habe immer noch Angst, dass Lefebvre irgendwann mal vor der Tür steht. Also da habe ich mehr Angst vor als vor Brunel.
Ja, solange du keinen neuen Fußbodenbelag von Quickstep brauchst.
Nee, aber ich könnte mal unseren Fußboden hier abschleifen lassen. vielleicht kommen wir da noch näher zusammen.
Von Lefebvre.
Wenn er es macht, mir soll es doch gleich sein, wenn es gut gemacht ist. Ich möchte das Thema Handwerk aber nicht jetzt den Bogen darüber nochmal zurückspannen, weil sonst raste ich komplett aus. So, wir sind sehr, sehr, sehr weit weg von unserem ursprünglichen Thema. Deswegen bedanke ich mich jetzt noch schnell. Wünsche euch alles Gute. Macht euch eine schöne gute Zeit bei der Vuelta. Passt auf euch auf. Impft euch, wenn ihr es noch nicht seid. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund. Und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.